Ja, ich liebe Auslegungspredigten, wenn man wirklich in den Text reinschaut und schaut, was sagt der Text uns. Und heute starte ich mal ein bisschen anders, denn wir reden ja heute über Apostelgeschichte 19, 8 bis 20 und wir starten in Vers 20. Da heißt es, so breitete sich das Wort des Herrn immer weiter aus und erwies seine Kraft. Das klingt richtig gut, oder? Das macht Appetit auf alles, was davor kommt. So ein mächtiges Wirken von Gott. Also ich möchte das auch erleben. Wie schaut's mit euch aus? Dass Menschen Gott in seinem Wort begegnen, dass Frauen und Männer Gott persönlich kennenlernen, mehr verändert werden, Jesus ähnlicher werden. Dass mein und dein Leben Gott immer mehr Ehre macht. Dass Menschen wacher werden, Versuchungen zu erkennen und dass sie stärker werden, ihr zu widerstehen. Dass Christen das Leben von anderen Menschen positiv beeinflussen, wie wir es im Pfadfinderversprechen eben auch schon hatten. Dass Leute zu wahren Nachfolgern von Jesus werden, wie er in Johannes 8, 31 sagt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wirklich meine Jünger. Das Thema heute habe ich genannt, großer geistlicher Aufbruch. Silke hat es schon gesagt und ich meine, das brauchen wir. Definitiv brauchen wir das in Dinkelsbühl. Ich bin überzeugt, wir brauchen das im Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Möglicherweise würde es auch in Steinheim nicht schaden. Und für jeden Einzelnen, ich glaube, wir brauchen das, diesen großen geistlichen Aufbruch. Nicht nur für die Pfadfinder, aber da sicher auch. Und genau das passiert hier. Großer geistlicher Aufbruch. Das passiert hier in Ephesus. Gottes Wort wird bei den Menschen von Menschen angenommen und Gott selbst stellt sich sichtbar dazu. Und wenn wir jetzt damit starten, sehe ich vier Elemente, die in diesem großen geistlichen Aufbruch stehen. Nicht, dass das alles beschreiben würde, nicht, dass das alleine die Voraussetzung ist, aber ich glaube, das sind vier Elemente, die wunderbar zusammenpassen oder die wir häufig oder immer sehen bei einem großen geistlichen Aufbruch. Seid ihr gespannt, was die vier Punkte sind? Oh, ihr seid da, das ist richtig cool. Das erste, voller Einsatz für die Lehre von Gottes Wort. Das zweite, schnallt euch an, ungewöhnliche Wunder. Das dritte, die Realität von geistlichem Kampf. Und das vierte, kompromisslose Jüngerschaft, die sich dann auch darin zeigt, sich von Bösem, von Schlechtem zu trennen. Also schauen wir uns diese vier Dinge an und wir starten mit Vers 8. Erstens, voller Einsatz für die Lehre von Gottes Wort. Da heißt es, Paulus ging regelmäßig in die Synagoge. 3 Monate lang trat er unerschrocken dort auf. Er sprach mit den Leuten und versuchte, sie für das Reich Gottes zu gewinnen. Aber einige verschlossen sich der Botschaft und wollten nichts von ihr wissen. Als sie vor der ganzen Versammlung schlecht über den neuen Weg redeten, also das Christsein, wandte Paulus sich von ihnen ab. Er brachte auch die Jünger dazu, sich von der Synagoge zu trennen. Von da an sprach er täglich in der Schule des Tyrannus zu ihnen. Das tat er 2 Jahre lang. So hörten alle Bewohner der Provinz Asia, Juden wie Griechen, das Wort des Herrn. In Vers 8 macht Paulus es in Ephesus, wie er es immer macht, wenn er in eine neue Stadt geht, wenn er irgendwo hinkommt. Er geht in den Gottesdienst. Er geht in die Synagoge. Er lehrt Gottes Wort. Das ist Paulus. Und 3 Monate lang macht er das. So lange, bis Leute, denen das nicht schmeckt, anfangen aufzumucken. Bis sie die Lehre in den Dreck ziehen, die Paulus bringt. Und dann geht er. Aber auch das ist kein Schnellschuss. Denn wörtlich lesen wir vorher, dass sie sich verhärten und den Glaubensgehorsam verweigern. Paulus sieht also trotz vieler intensiver Gespräche, obwohl er versucht, die Leute zu gewinnen für die gute Nachricht von Jesus, verhärten sie sich, sagen sie nein. Und nicht nur das, sondern sie ziehen das in den Dreck. Sie machen sich lustig. Was macht Paulus? Er sagt, jetzt bin ich raus. Gib Paulus jetzt auf? Machst du Witze? Paulus gehört doch nicht zu den Leuten, die schnell das Handtuch schmeißen. Aber er geht, er verlässt die Synagoge. Und Paulus ist auch nicht so bescheiden, sich ganz unauffällig rauszuschleichen, sondern er nimmt alle mit, die ernsthaft Jünger von Jesus Christus sein wollen. Und dann mietet er sich eine Schule. Die Schule von Tyrannus. Gibt es hier irgendwelche Lehrer oder Schüler im Raum? Okay, ja, sind ein paar da. Ich hoffe, ich trete keinem zu nah. Aber diese Schule, diese ist von einem Typ, der wurde wahrscheinlich von seinen Schülern Tyrannus genannt. Tyrann. Habt ihr auch solche Lehrer? Wer möchte gern in die Schule vom Tyrannus gehen? Der Paulus sagt, okay, das nehmen wir. Die miete ich mir. Täglich geht er da in diese Schule. Und es gibt eine außerbiblische, aber sehr alte Quelle, die sagt, dass Paulus dort jeden Tag von 11 bis 16 Uhr gelehrt hat. Und das finde ich richtig krass. Das war so diese Siesta, da war es zu heiß, um normal Unterricht zu machen für den Tyrannus oder wen auch immer. Aber der Paulus sagt, da sind die Schüler daheim, da sind die Leute nicht auf dem Acker oder sonst wo, da wird Pause gemacht, dann können wir uns ja treffen. Und das Schulgebäude ist auch leer, super, das miete ich mir und dann treffen wir uns. Und täglich heißt es da, das wird wahrscheinlich 6 Tage die Woche heißen, am Ruhetag haben sie bestimmt irgendwie anders gestaltet. Und ich habe es vorhin gesagt schon, ich habe es nicht so mit Zahlen, deswegen wollen wir nicht auf den Zahlen oder Zeiten rumbeißen drauf rumhacken. Aber wenn man sich das mal so grob überlegt, von 11 bis 16 Uhr, 5 Stunden, na gut, vielleicht haben die zwischen nur noch Mittagessen, 2 Stunden mal abgezogen, jeden Tag 3 Stunden, 6-mal die Woche, 3 Jahre lang. Diese Christen investieren tausende Stunden, um wirklich in Gottes Wort verwurzelt zu sein, um im Glauben eine gesunde Basis zu haben, um wachsen zu können. Das begeistert mich. Übrigens heißt das griechische Wort in Vers 9 hinter sprach zu ihnen Dialogomenos. Da steckt der Dialog drin. Das heißt, Paulus textet die nicht nur einfach zu, sondern die kommen ins Gespräch. So wie ihr das im Hauskreis macht, vielleicht beim Stammtisch, mit Sicherheit auch bei den Pfadfindern, wird darüber geredet. Was heißt das? Wie kann ich Gott mehr vertrauen? Wie kann ich das besser verstehen? Wie kann ich das in mein Leben umsetzen? Oder vielleicht reden wir auch nach dem Gottesdienst noch weiter darüber. Diese Gemeindebibelschule in Ephesus, die läuft also 2 Jahre lang. Und die Christen werden befähigt, ihren Glauben zu leben. Das verändert, das prägt die ganze Provinz Asia. Das finde ich interessant. Denn der Brief, den Paulus später an die Epheser schreibt, der ist ganz anders als die meisten seiner Briefe. In den meisten Briefen, da versucht er irgendwelche Feuer zu löschen. Denkt an den Korintherbrief oder sonst wo, wo es irgendwie total schief lief. Und dann versucht Paulus, das wieder gerade zu biegen, was in den Gemeinden komisch war. Aber bei den Ephesern, da scheint das nicht nötig gewesen zu sein, denn die hatten diese gesunde Grundlage, die haben diese Gemeindebibelschule mitgemacht. Die haben wirklich sich tief verwurzelt. Deshalb dieser erste Punkt, ein großer geistlicher Aufbruch, eine gesunde Entwicklung, setzt voraus, dass wir tief verwurzelt sind, dass wir in das Studium oder die Lehre von Gottes Wort wirklich reinsetzen, uns tief reingraben. Und manche Leute sagen jetzt zu den Christen, die es wirklich ernst meinen, ja, bei dir, für dich heißt Christsein ja nur, dass du Bibel liest. Das ist dein Ding, du willst nur immer noch mehr von der Bibel wissen und Bibel lesen und schlau reden. Nein, das würden wir nicht mal im Traum denken, dass das alles wäre. Aber das ist das Fundament, dass wir uns hier zu Hause wissen, dass wir uns hier auskennen, dass wir in Gottes Wort gegründet sind. Darauf baut der Rest auf. Und deshalb investieren Paulus und die Gemeinde 2 Jahre da rein, intensiv. Und die komplette Region verändert sich. Erweckung, könnte man sagen. Das ist der erste Aspekt vom geistlichen Aufbruch. Was ist jetzt der zweite Aspekt? Vers 11. Seid ihr bereit für was wirklich Seltsames? Vers 11. Gott wirkte durch Paulus außergewöhnliche Wunder. Man nahm sogar Tücher, mit denen er sich den Schweiß abgewischt oder die am Körper getragen hatte. Manche übersetzen Taschentücher an der Stelle. Die Tücher legte man den Kranken auf. Dann verschwanden die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. Ich liebe diese Formulierung in Vers 11, außergewöhnliche Wunder. Soll das ein Witz sein? Gibt es gewöhnliche Wunder? Ist nicht jedes Wunder ungewöhnlich? Ja, schon, aber Lukas sagt, aber diese Wunder, die sind wirklich ungewöhnlich. Denn Leute nehmen ein Taschentuch oder ein Schweißtuch von Paulus und legen das vielleicht im Kranken auf oder geben das ihm in die Hand oder sonst wie. Und die werden gesund oder werden befreit von bösen Geistern. Aber merken wir, was Lukas hier sagen will? Das war außergewöhnlich. Es war für Gott nicht normal, mit Rotzlappen zu arbeiten. Und wie hat das überhaupt funktioniert? Ja, das hat genauso funktioniert wie der Schatten von Petrus oder wie der Saum des Gewandes von Jesus. Da waren Menschen, die haben das gesehen. Erinnert euch an die Geschichte vielleicht von einer Frau, die Jesus am Saum des Gewandes anfasst und sie glaubt, dass sie dadurch geheilt werden kann. Sind jetzt die Taschentücher von Paulus oder das Gewand von Jesus irgendwie magisch aufgeladen? Nein, gar nicht. Aber die Leute haben da irgendwie Glauben in dieser Situation. Und ich meine, mir zeigt das, dass Gott so gnädig ist, dass er, obwohl wir manchmal eine ziemlich schräge Vorstellung haben, trotzdem uns etwas Gutes tun will. Und Gott stellt sich zu dem Glauben der Glaubenden. Aber lasst es mich ganz klar sagen, da steckt hier ganz viel Aberglaube drin mit diesen Schweißtüchern. Das ist echt schräg, aber trotzdem stellt sich Gott zu den Menschen, die ihm vertrauen. Er sagt nicht, das ist gut oder richtig mit den Lappen da. Wie bei vielen anderen schrägen Dingen in der Bibel, die gläubige Menschen tun. Vieles wird uns einfach berichtet, aber wird nicht gewertet. Das war gut, dass sich manche unserer Glaubensvorbilder mehrere Frauen genommen haben oder so. Nein, das wird nicht als positiv dargestellt, aber es wird berichtet, die haben das so gemacht. Und wir haben keinen Anlass, irgendwelche schrägen Sachen nachzumachen, zu kopieren. Oder seht ihr, dass irgendwo später oder vorher in der Apostelgeschichte irgendwelche Rotzlappen oder Kleidungsstücke oder so verschickt werden, dass damit Wunder geschehen? Habe ich vielleicht übersehen in meiner Bibel? Nein, das gibt's nicht, das steht da nicht, weil das ist wirklich schräg, das ist eine Ausnahme, das ist was Besonderes. Also haben wir keinen Anlass, das nachzumachen. Das ist nicht normal, aber es zeigt, wie mächtig und wie liebevoll Gott ist. Man kann sich vorstellen, wie das fast zufällig passiert. Dem Paulus fällt irgendwie so ein Tuch raus und jemand denkt, oh, in seiner magischen Vorstellung, wir sehen später noch, was da in Ephesus für magische Vorstellungen in der Bevölkerung waren. Kein Wunder, dass bei den Christen auch noch was drin ist. Denkt sich, oh, da muss irgendwie was drin sein. Der hat so eine Power und nimmt das und vertraut, dass Gott was wirkt und Gott ist so gnädig und tut das. Und ich bin da so begeistert über Gott. Nicht über die Taschentücher, sondern über Gott, über sein Wesen. Der sagt nicht, in deinem Denken und Handeln muss erst alles 100% safe und sauber sein, bevor ich in dir wirken kann. Sondern Gott ist so gnädig, dass er unser Herz sieht, auch wenn manches noch schräg läuft. Aber wie gesagt, wir müssen das Schräge deswegen nicht als gerade definieren oder als unseren neuen Standard und nach dem Gottesdienst Taschentücher einsammeln. Also, Gott in seiner Gnade schaut manchmal großzügig über unsere schrägen Sachen hinweg, um den Leuten trotzdem zu helfen. Und deswegen in Vers 11, Gott wirkte außergewöhnliche Wunder. Man könnte sagen, nicht zu erwartende Wunder, denn Christen können Wunder erwarten. Aber solche Wunder waren nicht zu erwarten. Und wir sollten nicht erwarten, dass Gott solche seltsamen Wege mitgeht. Und beachten wir auch, dass hier nicht steht, Paulus wirkte diese Wunder, sondern Gott hat sie gewirkt. Es scheint also nicht so, als hätte Paulus den Aberglauben der Menschen missbraucht, da angeknüpft, wie das heute manche Fernsehprediger tun. Sondern Gott hat sich ausgesucht, dass er trotz mancher schrägen Dinge gnädig wirkt. Also wir sollten annehmen, was aus Gottes Hand kommt, aber wir sollten nicht praktizieren, was sein Wort uns nicht vorschlägt. Wir sollten nur praktizieren, wozu uns sein Wort Anstöße gibt oder was sein Wort uns nahelegt. Versteht ihr den Unterschied? Egal, was Gott Außergewöhnliches macht, wir dürfen es dankbar und fröhlich annehmen. Aber wir versuchen bitte nicht, es nachzumachen, es zu kopieren. Und wenn Gott große geistliche Aufbrüche schenkt, dann gibt es immer wieder außergewöhnliche Wunder, die Gott tut. Und das finde ich spannend. Manchmal ist es auch schwer zu unterscheiden, wo kommen diese seltsamen Dinge her? Ist das jetzt von Gott oder ist das menschlich? Manche behaupten sogar oder denken, das könnte sogar von der anderen Seite sein, das könnte von Gottes Feind kommen. Deshalb wäre es nicht besonders intelligent, aus meiner Sicht, diesen äußeren Sachen nachzueifern. Entscheidend ist nachher, was ist für eine Frucht zu sehen? Von wem kommt das? Dass wir das im Blick haben. Und wenn wir so an geistliche Aufbrüche denken, Stichwort Erweckung. Ich denke da zum Beispiel an die große Erweckung in Wales 1904. Wie gesagt, es kommt auf die bleibende Lebensveränderung an und nicht auf irgendwelche schrägen Sachen. In Wales, da gab es auch manche schrägen Sachen, wenn man das nachliest. Aber das Coole ist, es sind richtig viele Menschen zum Glauben gekommen. Und dann hat sich das im Leben der Menschen vieles verändert. Manche Bars oder unmoralische Clubs mussten schließen, weil es keine Kundschaft mehr gab. Die Polizei hatte nichts mehr zu tun, denen ist langweilig geworden, weil die Menschen auf einmal ehrlich waren. Und das sind so zu erwartende Dinge. Oder dass die Leute ihre Steuern zahlen. Das sehen wir immer wieder in der Kirchengeschichte. Wenn Leute anfangen, wirklich kompromisslos, ohne faule Kompromisse Jesus nachzufolgen, dann verändern sie ihr Leben. Und das ist zu erwarten. Aber da in Wales 1904 ist was passiert, was nicht zu erwarten wäre. Und zwar, die Kohleproduktion ging zurück. Da hat man sich gefragt, was ist los? Wieso geht die Kohleproduktion zurück? Sind die Leute nur noch am Beten und arbeiten nicht mehr? Nein, Christen arbeiten. Nicht nur Pfadfinder packen an, sondern Christen generell packen richtig mit an. Also woran lag das, dass die Kohleproduktion zurückging? Ja, hat man rausgefunden, um aus dem Stollen die Kohle rauszukarren, dazu hat man kleine Ponys verwendet, die das eben da aus dem Bergwerk rausziehen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie diese Jungs unter Tage die Ponys angeschrien oder geschlagen und beschimpft, verflucht haben, um die zum Arbeiten anzutreiben. Und dann sind die Christen geworden und konnten nicht mehr so mit den Ponys reden und die Ponys haben es nicht mehr verstanden, was sie ihnen gesagt haben. Tatsächlich mussten sich die Ponys erst einige Zeit dran gewöhnen, an die neue Art und Weise, wie die Christen jetzt mit ihnen umgehen. Auch das, wie wir mit Tieren umgehen, zeigt sich auch bei Christen. Das finde ich richtig cool. Also wir sind nicht an irgendwelchen komischen Wundern interessiert, die nicht auch eine Lebensveränderung von Herzen, von dem ganzen Leben im Gepäck haben. Aber an denen? Wieso nicht? Und manche Leute machen sich so viele Gedanken über irgendwelche Phänomene, die passieren. Aber ich kann euch sagen, ich habe keinen Stress damit, alles erklären zu müssen. Kommt das jetzt von Gott oder kommt das von Menschen? Wenn du mir irgendwas Seltsames zeigen kannst und das auf Dauer eine wirkliche Lebensveränderung zum Guten im Gepäck hat, dann kann ich das feiern, kann ich mich darüber freuen. Entscheidend ist doch, was im Leben von Menschen passiert. Wenn du mir etwas zeigst, was nicht nur ein Feuerwerk macht und nachher einen Haufen Asche und Gestank hinterlässt, sondern wirklich eine positive Lebensveränderung, die mit dem vereinbar ist, was in Gottes Wort steht. Wunderbar. Und Gott freut sich, wenn unsere Liebe zu ihm immer größer und unsere Jesus-Nachfolge immer konsequenter wird. Gern auch ermutigt durch ungewöhnliche Wunder. Wieso nicht? Manchmal habe ich den Eindruck oder die Sorge, dass es Leuten zu sehr nur um den emotionalen Kick geht. Finde ich auch mal ganz schön, ein emotionaler Kick. Aber welchen Wert hat dieser kurze Kick? Lasst uns die Lebensveränderung im Fokus haben. Da, wo Gott wirklich handelt. Okay, drittens, ein großer geistlicher Aufbruch hat auch die Realität von geistlichem Kampf im Blick. Seid ihr bereit für noch eine seltsame Geschichte? Seid ihr noch da? Super. Vers 13. Es gab auch jüdische Geisterbeschwörer, die durchs Land zogen. Einige von ihnen versuchten sogar im Namen von Jesus, dem Herrn, die bösen Geister auszutreiben. Dazu riefen sie über den Besessenen aus, ich beschwöre euch bei Jesus, den Paulus verkündet. Einmal versuchten das auch die sieben Söhne eines gewissen Skevas, der zu den führenden jüdischen Priestern gehörte. Aber der böse Geist antwortete ihnen, Jesus kenne ich und Paulus ist mir bekannt, aber ihr, wer seid ihr? Der Besessene fiel über sie her, überwältigte sie und richtete sie übel zu. Blutend und halbnackt flohen sie aus dem Haus. Ist doch super, oder? Läuft da bei euch auch der Jesus-Film ab, der Bibelfilm? Vers 13, es gab auch jüdische Geisterbeschwörer. Wir lesen jetzt viel von Jesus und den Aposteln, die irgendwelche Dämonen austreiben, die Kranke heilen. Aber es gab auch jüdische Exorzisten, die nicht an Jesus glaubten. Interessant. Okay, erstmal, wir lesen das eben, wie gesagt, von Jesus und den Aposteln, die Menschen von Dämonen befreien, aber das gibt es auch heute noch. Ich habe vom Gottesdienst Silke erzählt, ich habe mit einem Facharzt gesprochen, der in der christlichen Psychiatrie arbeitet. Ja, es gibt psychische Störungen, aber es gibt auch heute noch dämonische Belastung, Besessenheit und Menschen, die im Namen Jesus befreit werden. Aber wir müssen wissen, eben nicht nur Jesus und die Apostel haben Geister ausgetrieben, sondern es gab eben auch diese jüdischen Exorzisten, die nicht an Jesus glaubten, die sich da auch versucht haben. Und die haben das mit ganz viel Aberglaube und Riten versucht und irgendwann merken sie, Mann, bei dem Paulus, da läuft das irgendwie besser. Der ist erfolgreicher. Also was ist das Erfolgsrezept von Paulus? Jesus. Einfach der Name Jesus. Ja, das können wir auch, sagen sie. Und sagen dann, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Seht ihr das Problem? Sie hatten keine persönliche Verbindung zu Jesus. Sie hatten zwar von Jesus gehört, aber sie kannten ihn nicht selbst. Deshalb hatten sie nicht das Recht, sich auf seinen Namen zu berufen. Stellt euch mal vor, es könnte sein, ich komme heute Nachmittag und klingel bei euch an der Tür und stehe da mit einem wunderschönen Schild, Durchsuchungsbefehl. Wenn das passiert, dann dürft ihr mir gerne den Vogel zeigen. Aber wenn da Polizisten stehen, die mit einem richterlichen Beschluss, wo auch Durchsuchungsbefehl draufsteht, an deiner Tür klopfen, dann würde ich den Vogel lieber im Käfig lassen. Die werdet ihr nicht daran hindern, euer Haus zu durchsuchen. Denn sie können sich berufen auf den Richter, auf die Autorität. Versteht ihr den Vergleich? Ich hatte überlegt, ob ich euch den Vergleich mit dem Durchsuchungsbefehl lieber erspare, denn ich habe gehört, so eine Durchsuchung, Hausdurchsuchung soll nicht übermäßig angenehm sein. Aber es gibt viele Menschen, die den Namen Jesus Christus für sich in Anspruch nehmen, die sich auf Jesus Christus berufen, weil sie sich Christen nennen, aber sie kennen Jesus nicht. Menschen, die auf dem Weg ins ewige Verderben sind. Und darüber zu sprechen, daran zu denken, ist viel unangenehmer als an einen Durchsuchungsbefehl. Aber es hilft nichts, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen. Vielleicht ärgert sich jemand darüber, dass ich das überhaupt anspreche, aber Prediger müssen die ganze Wahrheit, müssen Gottes Wort komplett predigen, nicht irgendwas Unangenehmes auslassen. Und dazu gehört, dass es Menschen gibt, die für immer verloren sind, weil sie keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Sie kannten den Jesus, von dem der Prediger redet. Sie kannten den Jesus, sie haben von dem gehört, weil der Ehepartner vielleicht geglaubt hat. Sie wussten von dem Jesus, weil die Oma immer von ihm erzählt hat. Aber sie hatten keine persönliche Beziehung zu ihm. Für sie war es nie persönlich, nie real geworden. Und hier geht es um Leben und Tod, das ist keine Unterhaltungsveranstaltung. Deshalb die Frage an jeden von uns, hast du diese persönliche und lebst du diese lebensprägende, lebensverändernde, lebensschenkende Beziehung, Freundschaft zu Jesus Christus? Einen persönlichen Glauben an ihn. Schaust du auf das Kreuz und denkst, das war für mich. Und ohne das könnte ich nicht leben. Könnte ich vor Gott nicht bestehen. Egal, wie gut oder schlecht du bisher gelebt hast, du hast nicht so gut gelebt, dass du das nicht bräuchtest. Und du hast nicht so schlecht gelebt, dass das nicht reichen würde oder dass Gott dir dieses Leben nicht schenken wollte. Kannst du sagen, das ist mein Jesus, das war für mich. Nicht nur der Jesus, von dem der Paulus redet, von dem der Pastor redet. Wie antwortet der böse Geist in Vers 15? Jesus kenne ich und Paulus ist mir bekannt, aber ihr, wer seid ihr? Der böse Geist weiß offensichtlich, wer sein Feind ist, wer hier Autorität hat. Deswegen verschwendet er nicht seine Zeit, mit diesen Söhnen des Gevers zu plaudern. Weil er weiß, die können Worte machen, aber die haben keine Autorität. Die haben nicht die Autorität, den Zugang zu Jesus Christus. Und Gottes Feind will Menschen verletzen, zerstören, vernichten. Was passiert also? Vers 16. Der Besessene fiel über sie her, überwältigte sie und richtete sie übel zu. Blutend und halbnackt flohen sie aus dem Haus. Und es ist nicht klar, ob das die Geburtsstunde von Karate oder Kickboxen war. Nein, im Ernst, es war viel krasser. Diese Männer, die konnten froh sein, mit dem Leben davongekommen zu sein. Und es ist auch nicht klar, ob sie, wie hier in der Übersetzung, halbnackt oder in anderen Übersetzungen nackt fliehen mussten. Das spielt aber auch keine Rolle. Klar war den Männern nur, dass sie von jetzt ab nie wieder den geistlichen Kampf, die geistliche Dynamik auf die leichte Schulter nehmen würden. Das war ihnen klar. Und ich denke, das können auch wir daraus lernen. Ich weiß, in unserem aufgeklärten Westen benutzt der Feind Gottes meistens andere Strategien, als so wie es hier aussieht. Aber jeder von uns heute weiß, dass Gefahren nicht nur durch Schläge und Raketen ausgehen. Es gibt zum Beispiel auch Cyberangriffe, die die Versorgungssicherheit gefährden. Es gibt gezielte Desinformationskampagnen oder heimliche Vergiftungen. Und genau so gibt es auch verschiedene Arten, wie unser geistliches Leben angegriffen wird. Nicht nur auf diese äußerlich brutale, sichtbare Form. Wie wir zum Beispiel gelähmt oder durch Nebenschauplätze abgelenkt werden können. Und es gibt diese geistlichen Kämpfe in großen Lebensbereichen und es gibt sie in kleinen Lebensbereichen. Es sieht ganz unterschiedlich aus. Oft sind es unscheinbare Steine, die zufällig auf unserem Weg liegen, gerade dann, wenn wir etwas tun wollen, wovon wir wissen, dass es Gott gefällt, dass es richtig ist. Du hast vielleicht mit einem anderen Christen seit Jahren Streit oder eure Beziehung liegt auf Eis und du denkst dir, heute will ich es klären, heute will ich sie oder ihn ansprechen. Und dann siehst du auf seinem Profil oder Statusmeldung irgendwas, was dich triggert, wo du sagst, ach nee, doch nicht. Oder du denkst dir, heute möchte ich meinem Kollegen endlich mal erzählen, was meine Hoffnung im Leben ist. Er jammert immer, dass die Situation doch so hoffnungslos ist in dieser Welt. Heute möchte ich ihm von meiner Hoffnung weitergeben. Du gehst ins Büro, hast dich im Gebet vorbereitet und er ist krank. Oder du denkst dir, heute in der Kantine werde ich zum ersten Mal nicht heimlich beten, dass es keiner merkt, sondern ich werde mal die Hände falten. Dann gehst du innerlich vorbereitet zur Kantine, aus hygienischen Gründen geschlossen. Oder du willst am Sonntag in den Gottesdienst fahren, du steigst ins Auto, geht nicht an. Oder du sitzt mit deiner Familie im Auto und es bricht ein Streit über irgendeine Lächerlichkeit los. Und dann geht ihr doch nicht in den Gottesdienst. Oder ihr geht, aber ihr geht nicht mit einem Herzen, was offen ist dafür, dass Gott euch verändern kann. Und ich sage das nicht, weil ich das irgendwo gelesen habe, ich kenne das selber. Mir geht es oft vorm Predigen so, dass ich den Eindruck habe, heute will Gott wirklich etwas sagen, heute will er eine Veränderung schenken und dann passiert irgendwas, äußerlich oder innerlich, was mich oder was uns abhalten will, davon das zu hören und das anzunehmen, was Gott heute sagen will. Und ich glaube, da kann es nur eine Reaktion drauf geben. Jetzt erst recht. Ich lasse mich von nichts und niemandem abhalten, auf das zu hören, was Jesus heute zu mir sagen will. Im Namen von Jesus, ich lasse mich nicht aufhalten. Und das nicht, weil ich so stark oder toll bin, im Gegenteil, sondern weil ich vertraue, dass seine Stärke gerade in meiner Schwachheit zur Geltung kommen kann. Denn entweder ist es real oder nicht. Entweder es kommt auf Gottes Größe und Gnade und Stärke an, oder es kommt darauf an, dass ich so toll bin. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir alle ein echtes Problem. Und wenn Jesus ist, wer er ist, sagt, dass er ist, dann werden wir uns nicht aufhalten, nur weil eine Tür geschlossen ist. Und ich denke, eine große Gefahr eben in diesem geistlichen Leben ist, dass wir die Realität von dem geistlichen Kampf nicht wahrnehmen. Dann haben wir bereits verloren. Denn eine Schlacht, ein Kampf, den du kämpfst, ohne zu wissen, dass du ihn kämpfst, den hast du verloren. Aber selbst, jetzt wird es wieder ermutigender, ich hoffe, ihr seid noch da, aber selbst wenn wir da bisher versagt haben, ist Gott so groß und so gut, dass er uns trotzdem weiterführen kann, dass er trotzdem etwas Gutes draus machen kann. Vers 17. Alle Bewohner von Ephesus, Juden wie Griechen, erfuhren von diesem Ereignis. Voll Ehrfurcht priesen sie den Namen von Jesus, dem Herrn. Viele, die zum Glauben gekommen waren, kamen jetzt und gaben offen zu, früher auch Zauberei getrieben zu haben. Etliche von ihnen brachten ihre Bücher herbei und verbrannten sie öffentlich. Man schätzte den Wert der verbrannten Bücher auf insgesamt 50.000 Silbermünzen. So breitete sich das Wort des Herrn immer weiter aus und erwies seine Kraft. Diese Situation und das deutlich wurde, man braucht eine persönliche Verbindung zu Jesus Christus, lässt eine nie dagewesene Ehrfurcht entstehen. Ganz Ephesus wird von einem großen geistlichen Aufbruch durchzogen. Und das Ergebnis, Vers 17, sie preisen den Namen von Jesus, dem Herrn. Viele kommen zum Glauben an Jesus und eine fette Lobpreisparty steigt. Seid ihr dabei? Und dann geht es weiter, Vers 18. Viele, die zum Glauben gekommen waren, kamen jetzt und gaben offen zu, früher auch Zauberei getrieben zu haben. Wörtlich, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Leute, das ist das Zeichen, dass Menschen wirklich zum Glauben gekommen sind, dass es lebendig in ihnen geworden ist, dass es echt in ihrem Leben ist. Menschen, die Christen sind, die lesen nicht nur volle Kanne die Bibel. Sie erleben nicht nur ungewöhnliche Wunder, sie haben nicht nur einen Blick für die Realität von geistlichem Kampf. Sie machen nicht nur Lobpreis, sondern sie sagen auch, heute ist Schluss mit faulen Kompromissen. Ich habe Gewohnheiten, die nicht mehr zu mir passen. Ich habe Sachen in meinem Haus, die gehören rausgeschmissen. Ich habe Daten auf meinem Smartphone oder meinem Computer, die werden jetzt gelöscht. Christen stehen dazu, dass sie keine besseren Menschen sind. Sie bekennen ihre Schuld. Und auch dabei bleibt es nicht stehen. Vers 19. Etliche von ihnen brachten ihre Bücher herbei und verbrannten sie öffentlich. Man schätzte den Wert der verbrannten Bücher auf insgesamt 50.000 Silbermünzen. Hui! Diese Christen, die reden nicht nur. Die tun was. Sie haben verstanden, dass das geistliche Leben kein Spiel ist. Sie kappen jede Verbindung zum Bösen. In zwei Worten, bekennen und verbrennen. Und das Bekennen ist wirklich wichtig. Egal, was dieses Zeug wert ist. Bekennen und verbrennen. Und das Bekennen ist wirklich wichtig. Denn die Macht des Bösen, die steckt im Verborgenen. Deine verborgene Pornografie oder Alkoholsucht, dein Geiz oder dein Neid, das sind Dinge im Verborgenen, die dich kaputt machen, ausbremsen. Oder auch alles, was mit Okkultismus oder Zauberei, Esoterik verbunden hat, das ist im Verborgenen. Da hat es seine Macht. Und du musst dich damit nicht vor die ganze Gemeinde stellen. Aber als Christ, suchst du dir einen anderen Christen, als Christin am besten eine andere Christin, vor der du das bekennen kannst, um von diesen verborgenen Bindungen befreit zu werden, dass dir Vergebung und Befreiung im Namen von Jesus Christus zugesprochen werden kann, dass du, wenn nötig, da auch weiter auf diesem Prozess der Befreiung Begleitung erleben kannst. Bekennen ist wirklich wichtig. Und das Verbrennen gehört auch dazu. Es muss natürlich nicht buchstäblich verbrannt werden, aber ich habe das schon mal so ganz buchstäblich erlebt, wie einige junge Leute okkulte Bücher und anderes Zeug verbrannt haben. Das war ein Riesenfest, sage ich euch. Und nicht nur, weil ich als Pfadfinder Feuer liebe. Das war gigantisch. Und die Sachen hier, die waren unglaublich wertvoll. 50.000 Silbermünzen, das wären heute wohl so 1 bis 5 Millionen Euro. Boah, die verbrennen das. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Judas würde sagen, lass uns das Zeug verkaufen und das Geld den Armen geben. Oder der Schwabe in uns würde sagen, ja super, lass uns das Zeug verkaufen und ein Gemeindehäusle bauen. Aber nein, das Zeug wird nicht verkauft. Denn das würde auch bei anderen nur Schaden anrichten. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir konsequent wären, könnte da auch bei uns einiges zusammenkommen. Und ich habe nicht vor, nachher das mit dem Durchsuchungsbefehl auszuprobieren. Ich hoffe, dass, wenn da was ist, dass der Heilige Geist uns das deutlich macht. Die Frage, was haben wir an Büchern, an Filmen, an Statuen oder Spielen, Amuletten oder anderem Zeug, die irgendwie eine Verbindung zu Okkulten, zu bösen Mächten darstellen? Wenn wir es mit unserer Jesus-Jüngerschaft wirklich ernst meinen, dann werden wir alles rausschmeißen, was uns auf dem Weg der Nachfolge ausbremst. Und ich kann verstehen, wenn man in Vers 19 Bauchschmerzen bekommt, wo von einer Bücherverbrennung die Rede ist. Bei dem Wort Bücherverbrennung gehen bei manchen Leuten, die ein bisschen geschichtsbewusst sind, rote Lampen an. Und das ist auch gut so. Aber was hier passiert, ist etwas ganz anderes als die Bücherverbrennung im Dritten Reich. Diese Menschen, die haben freiwillig aus eigenem Interesse oder aus eigener Überzeugung das Zeug entsorgt. Nicht umsonst lesen wir in Vers 19, etliche von ihnen brachten ihre Bücher herbei und verbrannten sie öffentlich. Viele, nicht alle. Das ist nicht aus einem Druck, aus einem Zwang. Menschen haben das von Herzen freiwillig getan. Und wenn ein Christ sagt, dieses Zeug hat mir geschadet, das würde auch jedem anderen schaden, ich entsorge das, habe ich kein Problem damit. Aber wenn eine Regierung sagt, du musst deine Bücher verbrennen, nein, vergiss es, da mache ich nicht mit. Da hätten wir die Pflicht, uns dagegen zu stellen und zu sagen, nein, jeder hat das Recht, seine eigenen Bücher zu behalten. Hier sprechen wir von einer bewussten Trennung. Ich hoffe, ihr seht den kleinen, aber feinen Unterschied. Und diese bewusste Trennung, die zeigt uns auch, wie wichtig das Trennen von dem Bösen für uns ist. Deshalb die einfache Frage an jeden von uns. Von was trennst du dich, um Jesus Christus kompromissloser nachzufolgen? Von was trennst du dich, um mit deinem Leben Gott mehr Ehre zu machen? Von was trenne ich mich? Und mir ist es sehr wichtig, dass wir hier keinen Druck machen, dass wir da nicht gesetzlich unterwegs sind. Aber es scheint, dass es dazugehört, sich von etwas zu trennen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen. Deshalb bitte ich euch, lasst uns auf unser eigenes Leben schauen und uns die Frage stellen. Gibt es irgendwas in meinem Leben, von dem ich mich lösen oder trennen sollte, um Jesus kompromisslos nachfolgen zu können? Und ich werde später nicht am Ausgang fragen, na, ist dir was eingefallen? Wie gesagt, wir wollen keinen Druck, wir wollen keine Gesetzlichkeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Heilige Geist dem einen oder anderen vielleicht irgendetwas gezeigt hat. Dann bitte, lasst es uns hören. Und auch wenn es verrückt klingt, wenn vielleicht deine Sitznachbarin empfinden würde, nee, also das ist doch kein Problem. Aber du empfindest, nein, das muss raus. Wenn der Heilige Geist, wenn Gott dir etwas sagt, dann gibt es nichts, was wichtiger als das wäre. Und wenn er dir sagt, trenn dich davon, dann bitte hör darauf und trenn dich davon. Und lasst uns gut hinhören, denn der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der schreit uns nicht an, sondern der flüstert ins Ohr. Es ist freiwillig, ist die Frage, ist das mein Wunsch? Habe ich das Vertrauen, dass es Gott gut mit mir meint, auch wenn ich das so jetzt noch nicht verstehe oder nicht so empfinden kann? Glaube ich, dass Gott es gut mit mir meint, dass er es wirklich weiß, was für mich am besten ist und auch was für den anderen am besten ist. Und ich könnte jetzt hier einige Beispiele nennen, von was man sich vielleicht so alles trennen könnte, aber ich will das bewusst nicht tun, weil ich dem Heiligen Geist den Raum geben will, uns zu zeigen, mir zu zeigen, dir zu zeigen, wovon es dran wäre, sich zu trennen. Und deshalb bitte mach es nicht, weil es dir irgendwer sagt, weil es der Pastor sagt, weil du zu irgendwas manipuliert wurdest, sondern hör auf Gottes Stimme. Vielleicht ist dir ein Bibelvers in den Kopf oder ins Auge gesprungen. Vielleicht flüstert der Heilige Geist was in dein Herz rein. Bitte, lasst uns gemeinsam gut hinhören. Und wir schließen mit Vers 20. So breitete sich das Wort des Herrn immer weiter aus und erwies seine Kraft. Das zeigt doch, dass es das Opfer locker wert war. Wenn Gott sich so genial zeigt, das ist jedes Opfer wert. Gottes gute Nachricht, seine Befreiung, sein erfülltes Leben, was er uns schenkt. Und das sich nicht nur in unserem Leben ausbreitet, es hat sich in Ephesus ausgebreitet, darüber hinaus im ganzen Römischen Reich und darüber hinaus ist sogar bis nach Germanien gekommen. Bis nach Steinheim. Und ein bisschen sogar schon nach Dinkelsbühl. Das ist so stark. Wieso hat es sich so ausgebreitet? Ich glaube, wegen dieser vier Dinge, die wir gesehen haben. Erstens, voller Einsatz für die Lehre, für das Studium von Gottes Wort. Zweitens, durch ungewöhnliche Wunder. Drittens, durch die Bereitschaft zu sehen, die Realität von geistlichem Kampf. Und viertens, kompromisslose Jüngerschaft, die sich auch darin zeigt, sich von Ungutem zu trennen. Und das kann nur Gott schenken. Und er schenkt es, wenn wir dazu bereit sind. Davon bin ich überzeugt. Deshalb, weil es nur Gott schenken kann. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen und beten? Ich lade euch ein, darum zu beten. Jesus, vielen Dank für diesen großen geistlichen Aufbruch, den du in Ephesus und darüber hinaus geschenkt hast, dass selbst wir die Früchte davon schmecken können. Und ich danke dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dir nicht im Wege zu stehen, dass du uns hilfst, alles aus dem Weg zu räumen, was dem noch im Weg steht, dass du einen großen geistlichen Aufbruch in uns und durch uns schenken kannst. Hilf uns, auf dich mehr zu hören, als auf die lauten Stimmen, die von außen in uns reindringen wollen. In Jesu Namen. Danke dafür. Amen.